Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welt. Mythengelaber.
Hallo Tillmann.
Hallo Uwe.
So, heute haben wir wieder eine neue Folge über Götter und die Welten. Heute ein Doppelpack, zwei Götter auf einmal, ein Gott, eine Göttin. Und gerade haben wir wieder unser schönes Intro gehört, das stammt von dir, Tillmann.
Ja.
Und erzähl mal ein bisschen, du bist ja Jazzmusiker und viele Leute finden ja, dass Jazz so eine sehr, sehr freie Kunstform der Musik ist, weil es gibt viel Improvisation, wechselnde Rhythmen, man kann es auch sehr individuell gestalten. Und wie siehst du das mit deiner Kunst? Bist du da frei oder bist du da eher sehr starr in deiner Musik?
Also wir wollen jetzt das Konzept Freiheit hier quasi analysieren. Mal,
unter anderem, so. Ja.
Puh, das ist natürlich schwierig. Also ich finde, so eine absolute Freiheit gibt es nicht. Also es gibt jetzt auch dieses Konzept von Freiheit zu und Freiheit von. Mhm. Also wenn man jetzt aber, mir fällt jetzt erstmal ein Zitat ein, das ist zwar nicht Jazz, und von Schönberg, der hat ja die Zwölftonmusik erfunden. Das sind sehr klare Gesetze, dass man muss erst jeden Ton einmal gespielt haben, bevor man wieder den ersten Ton spielen darf. Und er fühlt sich da frei in dieser Musik, weil er ist nicht an diese klassische Harmonielehre gebunden und irgendwie fühlt er sich da frei. Und aha, ich finde es immer ein großes, interessantes Konzept. Also es gibt also Jazz, ich finde es witzig, es gibt Leute, die sagen, dass, ja, so ein, also zu mir hat mal jemand gesagt, dieses freie Spielen ist ja alles kein Problem, aber wie kommen die Jazzer dann alle wieder zusammen irgendwo raus? Und da denke ich mir so, hä, ja klar, weil man hat ja einfach Akkordfolgen, Harmoniefolgen und die hört man und man hält sich eigentlich schon immer sehr. Da gibt es gleichzeitig aber noch das, diesen Einsatz, if you want to play outside, you have to know how to play inside. Also du musst ganz genau die Regeln alle voll können, um sie mit Absicht zu verletzen. Und mhm, Jazz ist, es gibt ja noch andere Konzepte, die ganz freie, die freie Improvisation, da geht es dann eher um Sounds und gar nicht um Töne und da macht man auch nichts aus. Und beim Jazz ist es schon so, wir spielen jetzt dieses Lied und dann weiß ich schon im Vorfeld, dass in Takt 9 kommt jetzt C-Dur-Akkord. Und
also du hast so ein paar, ich sag mal, Bausteine, die du immer wieder einbauen kannst.
Ja, eigentlich auch sehr starre Regeln. Also das ist alles brutal schwer. Also du musst erst mal 7 Jahre lang die Skalen üben. Also es ist schon in seiner Freiheit sehr unfrei. Ist aber ein bisschen wie reden. Also weil um wirklich frei reden zu können, hilft es ja auch sehr viel gelesen zu haben.
Ja.
Ich kann jetzt schon Italienisch labern, aber ich kann auf Italienisch jetzt irgendwie nicht, ich fühle mich da nicht so frei wie in Deutsch. Ich bin da nicht so eloquent, sage ich mal so. Und das ist ja auch, man schafft sich ein großes Repertoire. Ich vergleiche es auch immer mit so einem Werkzeugkasten.
Okay. Ja, interessant. Also je mehr man dann in eine Kunst auch eintaucht, klar, desto souveräner wird man. Aber gleichzeitig ist es vielleicht manchmal auch unübersichtlich, weil man so viele verschiedene Möglichkeiten hat, kann ich mir vorstellen. Ich bin ja total unmusikalisch. Ich war mal bei einem Jazzkonzert von dir, fand es sehr cool.
Okay,
aber hatte manchmal auch das Gefühl, irgendwie, wo ist jetzt der Rhythmus hin? Und dann irgendwann hat es sich wieder gefangen, so wie du es beschrieben hast. Also ich bewundere das sehr. Ich glaube, das ist ein Thema von uns heute, dass wir so ein bisschen drauf schauen, wo ist die Kunst und wo kann man auch wieder der Natur ihren freien Lauf lassen.
Okay.
Und das andere Thema ist gerade ich habe vorher das Intro, unsere Intro-Musik angesprochen.
Ja.
Das ist ja eine ganz besondere Form von dir, da warst du ja wirklich sehr frei. Kannst du kurz erzählen, wie kommt denn dieses Lied eigentlich zustande?
Ach so, das mit dem frei, ich war da insofern frei in der Wahl der Instrumente.
Genau.
Und ich meine, das ist natürlich die Brücke, habe ich mir schon gedacht. Und zwar, ich spiele das tatsächlich so auf einer, also Muschel, sage ich immer, aber eigentlich ist es eher eine Schnecke. Also der Unterschied zwischen Muschel und Schnecke ist, eine Muschel macht so klapp, klapp wie eine Miesmuschel und eine Schnecke hat so ein Gewinde.
Ah, ja.
Und eigentlich spiele ich das auf einer maritimen Flügelschnecke, heißt das genau. Und es ist sogar tatsächlich eine Tritonschnecke, ist es tatsächlich. Und also ich spiele das dreimal auf der gleichen und habe es dreimal aufgenommen und vorne abgesägt. Das Vorbild ist eigentlich, das gibt es schon bei, also die Inkas haben das als Signalhorn verwendet, in der Karibik gibt es das und so ein bisschen modern ist, dass man die Tonhöhe noch verändern kann, durch dem, dass man die Hand da rein und raus führt. Und ich habe irgendwie gedacht, einfach so erstmal finde ich das witzig, mal wieder zu verwenden, weil ich das selten spiele. Und ich finde, das passt irgendwie zum Thema Götter. Hatte ich einfach so das Gefühl.
Also ich finde es sehr cool. Es hat einen sehr speziellen Sound auf jeden Fall. Und also du hast ja dieses Instrument selber gebastelt, warst da ganz frei, könnte man sagen.
So halb. Also es sind ja schon echte.
Ja.
Es gibt immer Leute, die sagen so, ach so, Muschel. Und dann sehen sie das und sagen so,
Schnecke.
Das sagt mein Großonkel, der Biologe ist, der das gesagt tatsächlich. Kann es sein, dass es sich bei dieser Muschel eher um eine Schnecke handelt? Und dann sagt, ja, das kann sein.
Exakt.
Richtig, danke. Nee, ich kriege dann oft das Feedback. Ich habe das gesehen und habe gesehen, das ist eine echte Muschel. Ich habe gedacht, das sei halt irgendein Instrument, das ich nicht kenne. Weißt du, die denken so mal, Muschel, ah ja klar, das ist halt so ein, ich bin ja ein Trottel, der nichts weiß von Musik und das ist so, ich kenne ja auch keinen Fagott und deswegen kenne ich auch keine Muschel. Nein, es ist so eine Muschel, die man am Strand findet und ich habe die dann vorne
eine sehr große Muschel, muss man dazu sagen.
Ja, so zwei, ich hab ja drei, die eine ist so 25 Zentimeter vielleicht und die sägt man dann vorne ab und dann kann man da wie auf der Posaune spielen.
Ja, da spielt ja auch schon wieder eine gewisse Kunsthandwerk mit rein, wenn man die absägt, sich das eigene Instrument baut.
Also, ja.
Okay, das ist cool. Wir haben hier ganz viele Anknüpfungspunkte an unser Thema heute. Und du hast gesagt, das ist eine Tritonsmuschel.
Ja.
Triton ist nur ein kleinerer Gott. Der ist aber dadurch bekannt, den gibt es auch ganz oft auf so Brunnen, barocken Brunnen in ganz vielen Städten. Der wird halt dargestellt, oft mit einer Muschel, auf der er bläst.
Mit einer Schnecke.
Schnecke, Verzeihung.
Okay, ja, weißt du nicht.
Und das ist ein Meeresgott.
Okay.
Über den werden wir nachher vielleicht auch nochmal kurz reden. Wir reden heute hauptsächlich über zwei Gottheiten. Jetzt hatten wir den Zeus und den Hades und die beiden haben ja noch einen Bruder, mit dem sie die Welt aufteilen mussten, und zwar den Poseidon.
Ja.
Bei den Römern dann zum Neptun verkommen.
Kommen.
Ja, weil die Römer eigentlich keinen Meeresgott ursprünglich hatten. Die Römer waren also rein historisch auch ein Landvolk.
Dem dachte, das brauchen wir nicht, wir haben es mehr im Griff.
Oder? Ja, die haben ja erst relativ spät, als sie dann gegen die Karthager gekämpft haben, in den Punischen Kriegen, haben die erst angefangen, eine Flotte aufzubauen. Und dieser Begriff Neptun, das war wohl ursprünglich so eine ganz seltene etruskische Flussgottheit, die sie dann eben als Pendant zum griechischen Poseidon gewählt haben.
Okay, und Poseidon ist nämlich der Vater von diesem
Triton.
Gott, Triton,
genau.
Deswegen diese Brücke, ja.
Ja, und also Poseidon, der Gott des Meeres. Und dann werden wir den ein bisschen der Athene gegenüberstellen. Man kann auch Athena sagen. Sie wird meistens so als die Göttin der Weisheit bezeichnet. Und von der stammt auch der Name der Stadt Athen, eine der größten und bekanntesten griechischen Städte.
Eigentlich ja so gesehen fast. Ich wüsste jetzt nicht im Ranking, wer die berühmtesten Götter sind. Also Zeus ist auf jeden Fall der berühmteste. Aber sie ist halt die Göttin, die am meisten mit einem Ort verknüpft wird. Okay, Hades wird mit dem Hades verknüpft, okay. Aber Poseidon, der ist halt irgendwie, der ist ja gleichzeitig im Olymp, aber der hat doch auch, hat er nicht eine Burg unter Wasser irgendwie? Der lebt doch schon auch im Wasser oder regelt der den Sturm alles vom Berg aus?
Ah, der hat schon so einen Palast unter Wasser irgendwie. Der ist auch oft mal irgendwo anders bei den Äthiopen. Also kann man sich so vorstellen wie im heutigen Äthiopien. Und ist da bei einem Bankett eingeladen und feiert da. Und währenddessen kann man dann da Dinge machen, die ihm nicht so gefallen.
Ach,
weil bei der Poseidon ist ja auch wieder so ein Gott, der die Meere beherrscht, ähnlich wie sein Bruder Zeus. Also eigentlich eine personifizierte Naturgewalt. Mhm. Und gerade für die Griechen, also wenn man sich auch mal die Landkarte anschaut, Griechenland und die Gebiete, die die Griechen im Mittelmeer besiedelt haben, rund ums Mittelmeer, die mussten halt immer mit dem Meer auch leben. Und deswegen war das Meer ganz entscheidend. Es gab ja auch Seefahrt, es waren viele Händlervölker. Die Schifffahrt war einfach ein zentraler Bestandteil der griechischen Kultur.
Zum Handeln und zum Kämpfen.
Genau.
Und dem hat man auch geopfert, oder? Ich fand es neulich auch nur, weil wir in unserem Logo haben wir diesen aztekischen Maisgott, der ganz rechts sitzt, finde ich immer noch überragend, der aztekische Maisgott. Und da, ich finde es einfach witzig oder interessant, oder auch logisch, dass viele Völker hatten irgendwelche Fruchtbarkeitsgötter. Also die Azteken hatten übrigens auch drei verschiedene Maisgötter oder Göttinnen mindestens. Und es ging immer um Fruchtbarkeit, dann ging es oft auch um Krieg. ging es auch. Athene ist ja zum Beispiel auch Weisheit, aber auch gleichzeitig ist es auch eine Strategin, das ist auch eine Kämpferin, die kommt ja mit in voller Rüstung, kommt ja aus dem Kopf von Zeus gesprungen und ist gleich bereit zur Schlacht. Und das sind halt die Hauptthemen, also meistens. Also natürlich Ernte ist ein Hauptthema immer.
Ja.
Dann ist ein Thema irgendwie schon Krieg einfach.
Ja.
Und von mir aus dann noch ja, Naturgewalten, was auch wieder mit Ernte zu tun hat natürlich. Genau. Aber bei Poseidon ist halt, okay, ich möchte, dass mein Schiff... Und dann opfert man denen immer was. Was opfert man
Poseidon? Also Poseidon ist insofern, nochmal einen Schritt zurückzugehen, auch ein, ich sag mal, gefährlicher Gott, weil er eben wie Zeus sehr launisch ist, sogar noch launischer, weil er eben Stürme heraufruft, Unwetter, das Meer aber auch beruhigen kann, wenn er gerade mal gute Laune hat. Und er hat ja seinen Dreizack, das ist sein Markenzeichen. Und wenn er den in die Erde stößt, kann er auch noch Erdbeben hervorrufen. Also er wird auch mit den Erdbeben verbunden. Okay. Das heißt, was man dem opfert, letztendlich das, was man allen Göttern opfert, die Knochen von Tieren, Fett, Reste, Häute, die man nicht essen kann. Also das haben die Menschen. Nee, das war bei den Bestattungsmythen, Riten, bei den Bestattungsriten. Nee, den Göttern hat man ja die, ich sag mal, die Abfälle von Opfertieren meistens geopfert.
Ah, okay.
Die auf Altären verbrannt und dann ist der Rauch zum Himmel gestiegen und damit dachte man, hätten sie ihren Anteil an dem Essen.
Schickt.
Also Poseidon, der übrigens auch Pferde als sein Wahrzeichen hat, also auch er wird oft auf Pferden dargestellt und dann im Wasser werden die Pferde oft auch zu Delfinen.
Also ist nicht auch dieser Triton, der ist auch so ein komisches Wesen, der ist auch so ein bisschen von allem. Also sein Sohn, der mit der, ich habe auch irgendwo gelesen, der kann mit dieser Muschel auch das Meer beruhigen. Also wenn er das spielt auf dieser Schnecke, sorry, habe ich selber gesagt, ich sage das manchmal aus Marketingsgründen, das hört sich viel besser an,
ja.
Muschel als Schnecke, das ist dann irgendwie alle eine Weinbergschnecke, nee. Der kann die Meere auch, glaube ich, beruhigen, wenn er da drauf spielt. So.
Das weiß ich jetzt gar nicht, aber du hast recht, er ist so ein Mischwesen. Er hat nämlich die, also den Oberkörper eines Menschen und dann die Vorderbeine eines Pferdes und hinten dran so eine Art Fischschwanz.
Genau, das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast mit diesem, dass der hat Pferde, die dann aber, wenn sie im Wasser sind, irgendwie...
Ja, ja.
Und die haben sind auch von einem Wagen gespannt oder reitet der auf den... Oder ist das wie bei Hades, der so eine Kutsche hat?
Der Poseidon, der hat quasi so eine Quadriga, so einen Wagen auch mit vier Pferden davor. Und er gilt auch als Gott der Pferde tatsächlich.
Okay, finde ich irgendwie komisch.
Das ist interessant, ne? Übrigens im Circus Maximus, als sie da ihre Wagenrennen gemacht haben in Rom, da wurden die Runden durch Delfine angezeigt, die man dann so umgeklappt hat. Also weil die Pferde eben Poseidon heilig sind und Delfine auch wiederum Meeresbewohner sind, hat man die durch Delfine angezeigt.
Okay.
Aber das ist nur ein Funfact am Rande.
Ja,
okay, Poseidon, ja, Gott des Meeres, der Erdbeben. Jetzt gibt es noch einen dritten kleinen interessanten Meeresgott, den wir vielleicht noch kurz erwähnen, nämlich den Proteus. Das ist auch der Greis, der Alte vom Meer. Und da merkt man auch schon, Proteus, Triton, Poseidon, es gibt immer verschiedene Götter, die dann auch zum Teil so ein bisschen verschmelzen. Also da sind wohl wieder kleinere Gottheiten aus verschiedenen Ursprüngen irgendwie in ähnliche Bereiche miteinander gekommen und man hat die dann halt versucht, in diesen Götterhimmel zu integrieren. Der Proteus, der ist ganz witzig, der wird zum Beispiel in der Odyssee erwähnt. Das ist eigentlich so ein Chiller, der hockt immer auf irgendeiner Insel rum und zwar hütet er eine Robbenherde. Und dann gibt's, und der hat die Gabe der Weisheit oder der Wahrsagerei, also der kann in die Zukunft schauen, aber er hat auch die Gabe der Verwandlung. Und es ist ganz schwer, den zum Reden zu bringen, weil der hat keine Lust, was zu erzählen. Und dann gibt es so ein paar Geschichten, zum Beispiel von Menelaos, aber auch von Aristaeus, die dann sich in seine Robbenherde verstecken und dann irgendwann ihn versuchen zu schnappen und ihn dann versuchen festzuhalten. Und der Proteus verwandelt sich dann in alles Mögliche.
Also
nee, das nicht, aber zum Beispiel in einen Löwen, auch in einen Baum, auf einmal auch in Feuer. Und die schaffen es aber, den dann irgendwann festzuhalten und dann irgendwann erklärt er sich halt bereit und gibt denen quasi einen Orakelspruch.
Okay.
Also auch noch eine sehr interessante alte Meeresgottheit.
Aber es erinnert mich natürlich ein bisschen wieder an Daoismus. Dieser Weise, der seine Weisheit nicht preisgeben will. Lao Tse will es eigentlich auch nicht preisgeben, weil der ist ja so weise, dass das ja auch immer mein Thema, wer die Weisheit wirklich hat oder das erreicht hat in diesem Zustand, den man haben will oder nicht haben will, aber diesen ultimativen Buddha-ähnlichen Zustand, dann sagt man nichts mehr. Also so, ich würde quasi aufschreiben, ich habe die Und dann würde ich halt gefunden gar nicht mehr aufschreiben, weil ich das dann gar nicht mehr das Bedürfnis hätte, das aufzuschreiben, sondern dann würde ich schon mit meinem Schweigegelübde auf dem Berg sitzen. Und weil ich finde es immer dieses Rausposaunen von Weisheiten, so, da denke ich mir so, also ich hatte ja mal übrigens eine Prüfung über Nietzsche. Und da habe ich dann in der Prüfung...
An der Uni?
Ja, ich hatte Wahlfach, aha, nicht technisches Wahlfach, habe ich über Nietzsche gemacht.
Aha.
Und dann habe ich in der Prüfung, haben die dann das so... Hat er mich so ein paar Sachen gefragt und dass er ja Nietzsche ein bisschen wie Jesus ist, bla bla bla, aber dass er ja natürlich viel, dass er nicht so jünger wollte. Also weil diese Zarathustra, genau, die Zarathustra-Figur bei Nietzsche ist so ein bisschen wie Jesus, der verkündet irgendwelche Weisheiten, aber der schickt immer die Jünger weg. Also ist auch so ein bisschen so ein Weiser, der nicht die, aber nicht das so verkünden will. Und dann habe ich aber in der Prüfung gesagt, ja, aber wenn Nietzsche wirklich so wäre, weil dann hätte er erst gar nichts aufgeschrieben. Und da hat der Prüfer gesagt, ja, okay, stimmt schon. Das weiß ich noch. Okay. Da war ich ein bisschen stolz irgendwie.
Ja, gut. Wobei, du musst gar nicht so weit weggehen von unserer antiken Mythologie. Sokrates hat ja auch nichts aufgeschrieben.
Ja, stimmt.
Also erst seine Schüler, Platon ist der bekannteste. Der hat eben in seinen Dialogen immer seinen Lehrer Sokrates auftreten lassen.
Ja, aber ich finde irgendwie so schon manchmal so Wichtigtour, das hat manchmal schon nervig.
Okay.
Also ich meine, ja, wir haben es glaube schon mal davon gehabt, dass wenn wir wirklich weise und erleuchtet wären, dann würden wir es ja auch nicht einen Podcast machen.
Ich wollte gerade sagen, ja, wir sind auch so Wichtigtour.
Ja, wir sind auch Wichtigtour, natürlich. Oder Selbsttherapie, keine Ahnung, weil ich meine, wir könnten das Ganze auch reden, ohne den Aufwand, dass wir jetzt hier noch so ein Kabel irgendwo einstecken. Aber gut.
Ja. Na gut, das haben wir ja früher auch schon oft gemacht.
Ja, eben,
genau. Daraus kam ja die Idee, diesen Podcast auch irgendwann zu machen. Okay, Weisheit ist aber ein super Übergang. Jetzt machen wir kurz die Vorstellung unserer zweiten Gottheit.
Ich natürlich mit Absicht gemacht, nicht. Ja, okay, ja. Die zweite Athene.
Genau, Göttin der Weisheit. Weisheit. Übrigens, ihre Mutter, die Metis.
Ja, genau.
Ist auch, Metis bedeutet auch Weisheit, beziehungsweise Klugheit, Plan kann es auch heißen. Und die... Also sie ist ja eine Tochter des Zeus und als er erfährt, dass sie schwanger ist, da gibt es nämlich eine...
Aber wer ist die... Metis ist nicht die
Tochter. Metis ist die... Also die
ist auch eine Tochter von
Zeus. Nein, Entschuldigung. Metis ist die eine, sagen wir mal, Konkubine des Zeus.
Ja.
Und Athena ist die Tochter von den beiden.
Ja.
Und als Zeus erfährt, dass sie schwanger ist, hat er Angst, weil es gibt eine Prophezeiung, dass dieses Kind oder ein Sohn, der daraus geboren wird, ihn stürzen könne, so wie er seinen Vater Kronos gestürzt hat. Und deswegen verschlingt er die Metis, also seine Gattin.
Ja, in der Form einer Fliege. Er sagt, glaube ich, noch zu ihr, oder sagt, sie könne sich nicht verwandeln in eine Fliege, oder irgendwie, sie verwandelt sich aus irgendeinem Grund in eine Fliege und dann verschluckt er sie.
Das ist ja auch total interessant, weil der Kronos macht das ja auch mit seinen Kindern.
Das Verschlucken.
Also Sidon und Hades, die waren ja auch alle im Bauch vom Kronos ursprünglich, bis der Zeus sie befreit hat. Das ist auch wieder so ein Anachronismus in den Mythen.
Ja,
ne?
Aber
auch
so das Verschlucken so das Ding ist, so überhaupt. So
ja, ja. Und dann muss man die halt irgendwie töten oder wie auch immer wieder da rausholen. Die sind ja auch alle unsterblich. Das macht denen eigentlich nichts aus. Auf jeden Fall, das ist jetzt eine sehr besondere Art, wie die Athena geboren wird. Du hast schon gesagt, erstmal in voller Rüstung, also die überrascht alle, als sie rauskommt. Und zweitens, klar, der Zeus hat die Metis verschluckt und die kommt dann nicht irgendwo raus, sondern...
Aus dem Kopf. Und du hast schon mal gesagt, dieses schöne Wort, die Kopfgeburt. Und die kommt dann in voller Rüstung raus. Und sie ist...
Aber der Zeus bittet ja noch... Es gibt verschiedene Varianten. Manchmal heißt es den Hephaistos, den Gott der Schmiedekunst. Manchmal heißt es auch den Prometheus.
Dann bin ich sehr beruhigt, weil ich habe nämlich vor kurzem erst nochmal festgestellt, dass ich habe nämlich irgendwann mal gesagt, dass es der Prometheus war. Und dann habe ich schon gedacht, oh Gott, jetzt habe ich einen Schwachsinn erzählt. Und weil du dann nämlich irgendwann mal... Also
meistens ist es der Hephaistos.
Okay,
aber manchmal wird auch der Prometheus genannt.
Okay, dann bin ich beruhigt.
Weil der Zeus hat dann so Kopfweh von der Athene, die da in seinem Kopf rumschwirrt und bittet dann, wen auch immer... ihm den Kopf mit einer Axt zu spalten und dann kommt da eben die Athene raus.
Aber ich finde es natürlich auch das super, das Gefühl, dass man vor Weisheit Kopfweh hat. So in mir ist zu viel Weisheit, mein Kopf dröhnt.
Ja, und das gibt es ja auch, also Sokrates erwähnt es sogar, der sagt, ich bin von Gedanken oder Ideen schwanger.
Ah, okay.
Der benutzt wirklich das Wort schwanger. Und wenn man schwanger ist, dann auf einmal kommen einem die guten Ideen und Konzepte.
Ich sage manchmal, ich habe Hirnsturm.
Ah.
Also wenn es irgendwie zu viele Ideen auf einmal, dann... Und er sagt, ja, ich lasse mir dann nicht den Kopf spalten, sondern ich trinke dann einen Whisky.
Okay.
Das ist das Bessere.
Ich würde einen Rotwein bevorzugen.
Ja,
okay. Aber okay, können wir dann.
Jetzt war, die Athene ist auf jeden Fall, kommt in voller Rüstung. Sie ist Schutzgöttin der Stadt Athen. Das
war ja nicht von Anfang an
so. Nee, genau, das gleicht dazu, aber sie ist noch von anderen Leuten? Ist sie nicht noch von was ist sie von ein paar Leuten Schutzgöttin? Sie ist auch von Webern, kann das sein?
Also sie ist eine sehr gute Weberin. Sie ist generell die Göttin des Handwerks, der Kunstfertigkeit, ja, auch des Krieghandwerks, also nicht des blinden Wütens im Krieg, sondern wirklich einer, du hast schon gesagt, strategischen Überlegungen.
Das ist der Unterschied auch ein bisschen zum Kriegsgott Ares,
war genau, das ist so ein Draufgänger, so ein Schläger, so ein Barbar. Ja. Und die Athene denkt halt nach und ist...
Die hat ihren Sunze gelesen, würde ich sagen. Weil Sunze, ja, die genau. Kunst des Krieges.
Genau.
Das war vielleicht sogar vor, weiß nicht, wann der genau war, aber mehr wie 2000 Jahre auf jeden Fall. Ja, nee, Athene war wahrscheinlich vorher. Okay, sie ist des Handwerks, der Strategie. Was noch? Gibt's noch was?
Der Weisheit, also Symbol wird da oft die Eule genannt, diese Weisheit. Deswegen haben die Athener ja auch später ihre Münzen mit Eulen bedruckt. Da kommt ja das Sprichwort Eulen nach Athen tragen, weil da gibt es schon genug Eulenmünzen. Das
ist also Quatsch.
Und das waren ihre hauptsächlichen Eigenschaften.
Okay, und sie ist noch auch noch, was auch noch interessant, was ich interessant finde, ist, sie lässt eigentlich auch nie einen Mann ran.
Die ist wichtiger Punkt.
Sie ist halt so eine. Ich weiß nicht, ob man Zeug Mannsfrau sagen würde, keine Ahnung, aber sie ist ja sehr stark
und so. Ja, die ist ein Mannsweib auf jeden Fall. Die guckt ja auch immer ganz, also die hat so funkelnde, die werden immer so als grau oder graublaue Augen bezeichnet. Also sie hat einen ganz funkelnden Blick, die hat ja auch ihre Rüstung, den Schild. Übrigens auf ihrer Rüstung oder dem Schild ein Gorgonenhaupt. Gorgonen sind schreckliche Schwestern und die bekannteste davon ist die Medusa mit den Schlangenhaaren. Und dieses Haupt hat sie sich dann eben, nachdem der Perseus das abgeschlagen hat, irgendwann geben lassen und auf ihre Rüstung oder wahlweise auf ihren Schild gehängt. Also sie wird dann eben oft mit dem dargestellt.
Okay,
also die ist schon furchteinflößend auch. Die ist schon, da würde jetzt kein Mann so eben mal sagen, mit der oder bei der muss man keine Vorsicht haben.
Außer, ja genau, das ist eigentlich jetzt fast schon der eine Gründungsmythos von Athen. Wer es ja mal versucht hat, war Hephaistos. Der hat mal... Nachdem der war mit Aphrodite erst liiert und dann irgendwie ging was nicht mehr so cool und dann wollte er sich die Athene schnappen.
Weil die ständig mit Ares rumgemacht hat.
Ja, genau.
Und allen anderen wahrscheinlich.
Das ist wie GZSZ alles. Das ist wahrscheinlich super. Und,
ist ja alles in der Familie bei denen, ne?
Ja, das ist auch, oh Gott, deswegen wäre es heute nicht mehr erlaubt. Nee, also, Hephaistos wollte an die Athene ran und dann hat sie ihn aber verstoßen, aber irgendwie ist seine Sperma noch auf ihrem Oberschenkel gelandet und das hat sie dann runtergestriffen und das ist auf dem Boden gelandet und an dieser Stelle ist dann der, wie heißt der?
Erechtheus.
Erechtheus.
Ja.
Der Erdgeborene?
Ja, beziehungsweise die Athener, das ist einer der mythischen Könige der Athener. Es gibt ja heute noch auf der Akropolis so ein Gebäude, das Erechtheion, dass die eben sagen, sie stammen davon ab. Also genau. Das soll eigentlich nur zeigen, dass sie von dort autochthon sind, also genau aus diesem Land kommen und da nicht irgendwie zugewandert sein. Übrigens auch ganz interessant, wenn wir dann gleich zu Poseidon wiederkommen. Poseidon, ein Meeresgott, der eventuell, wenn man es historisch zurückverfolgen wollte, übers Meer gekommen ist. Und dann quasi der Anspruch, dass Athen schon oder die Athener schon länger da waren, weil sie ja Erdgeborene sind, dass da eben zwei Gottheiten von Einwanderern eventuell miteinander konkurrieren mussten.
Ah, okay. Aber jetzt erzähl doch mal diesen Wettstreit. Du hast ja mir gerade schon diese Vase gezeigt hier, wo Poseidon und Athene drauf sind. Und die Athener wollten einen Schutzgott und haben gesagt, wer will es machen? Und haben beide gesagt, ah ja, ich darf es machen. Oder wie war das so ungefähr?
So ungefähr. Also erstmal finde ich das Kuriose dran, dass da tatsächlich mal Menschen auftauchen in dem Mythos, die Schiedsrichter sind. Weil eigentlich die Götter, das ist denen doch vollkommen egal, was die Menschen machen. Wenn die denen opfern, sind sie vielleicht, denken sie, okay, alles klar, ich mag euch. Aber letztendlich, dass die Menschen da so viel Entscheidungsgewalt geben, finde ich sehr auffällig. Vielleicht soll der Mythos auch einfach die Bedeutung der Stadt Athen unterstreichen.
Ich vermute, den hat ein Athener erfunden, oder?
Genau.
Vielleicht eine Athenerin, ich glaube aber eher ein Athener.
Bestimmt kein Spartaner.
Ja.
Genau, also die beiden, die wollen eine Schutzgottheit für ihre Stadt und dann streiten sich Poseidon und Athene darum und beide müssen natürlich was bieten. Und Poseidon stößt seinen Dreizack in die Erde und heraus kommt eine Quelle. Oft wird dann gesagt, dass es eine Salzwasserquelle sei, weil er eigentlich der Meeresgott sei. In einer anderen Version bietet er sogar noch ein Pferd an, aber die ist relativ selten. Also meistens wird diese Quelle genannt. Und Athene, die bietet den Athenern einen Olivenbaum. Und ja, dann entscheiden sich die Athener für Athene.
Ja, ich muss auch sagen, wie unweise von Poseidon, den Menschen eine Salzwasserquelle anzubieten. Also ich finde, wie kommt man auf die Idee, dass das irgendwie geil ist?
Ja.
Also deswegen...
Ist komisch, ne?
Ist komisch.
Ist komisch. Ist auf jeden Fall komisch. Auf jeden Fall nur ganz kurz, diese beiden, also sowohl ein Olivenbaum als auch die Quelle, wo angeblich der Poseidon da reingeschlagen hat, die gibt es noch auf der Akropolis heute. Natürlich nicht den Original-Olivenbaum, aber da stand schon vor 2500 Jahren einer, der wurde dann in den Perserkriegen, als die Perser Athen erobert haben, haben die den Baum tatsächlich gefällt. Dann haben die Athener aber danach, nachdem sie die Perserkriege gewonnen haben, wieder einen neuen Olivenbaum gepflanzt. Also das kann man heute noch sehen, da steht heute auch cool, ein Olivenbaum.
Ja, und aber es war dann trotzdem so, dass Poseidon der Stadt irgendwie doch verbunden war. Also die haben die beten ja immer noch, oder ich weiß nicht, ob heute noch, aber die haben den immer noch angebetet.
Ja.
Und das erklärte auch, dass Athen so einen großen Hafen hat und
genau,
es hat halt beides so ein bisschen so dieses...
Athen lebt ja auch vom Meer.
Und vielleicht ist es natürlich...
Die brauchen ja ihren Hafen. Die waren ja auch die größte, also eine der größten militärischen Kräfte im antiken Griechenland, aber sie hatten auch die größte und mächtigste Flotte. Und sogar wurde ein Monat nach Poseidon benannt im athenischen Kalender.
Okay. Ich denke gerade nur, dass man natürlich auch, wenn man seine Oliven verkaufen will, vielleicht die auch mit dem Schiff verkaufen will. Also wird der irgendwie...
Genau.
Okay, also ich finde jetzt ja noch, also was mich jetzt interessieren würde, also ich finde es so interessant, dass so eine Stadt so Schutzgötter hat und dass man auch überhaupt, wir haben es ja auch schon gehabt mit diesen Naturgewalten und das heute ist ja irgendwie, wir meinen ja, also ich finde, ich habe vorhin gedacht, wir meinen, die Natur im Griff zu haben, es gibt jetzt nicht mehr so viele Ernteausfälle, wobei ich vor einem Jahr irgendwann mal beim Edeka gemerkt habe, hey, warum sind die Auberginen so teuer? Und hat mir irgendjemand gesagt, ja, okay, in Italien hat es gehagelt. Also es ist nicht so, aber wir schieben, das ist auch sowas, was wir wegschieben und verdrängen. Wir denken, es gibt keine Naturgewalt. Hä, wo gab es vor kurzem, irgendwo war vor kurzem wieder irgendwo ein Erdbeben, wo irgendwie Myanmar, kann das sein?
Ja, genau.
Das Myanmar, da gab es
über 1000 Menschen
gestorben, ja. Aber das ist natürlich, das ist ja nur ein Drittweltland oder so, keine Ahnung, also das sagt nicht ich, aber das ist unsere Denke, dass wir als Westliche, das ist übrigens auch, ha, jetzt bin ich wieder beim Fortschritt, das ist, warum wir oft denken, dass wir so fortschrittlich sind, natürlich, weil wir die Sicht aus unserer sehr privilegierten deutschen, auch männlichen Sichtweise sehen. Und wenn man das weltweit sieht, ist da vieles davon Quatsch. Und wenn man sich jetzt aber auch diese ganzen Hurricanes, es gibt jetzt ja auch inzwischen schon Medicanes, also im Mittelmeer, Es gibt im Mittelmeer auch schon so kleine Hurricanes, so wegen Klimawandel, der natürlich nicht menschengemacht, das kann ja nicht sein.
Nee.
Auf keinen Fall.
Den gibt es auch gar nicht.
Stimmt, gibt es auch nicht. Die Medicanes, warum auch immer, das ist ja Wetter und ach, wie auch immer. Ich finde eigentlich, wäre es mal wieder Zeit, mal ein bisschen wieder so Naturgötter anzubeten oder keine Ahnung. Wir beten halt heutzutage wahrscheinlich Wissenschaftler, also manche von uns beten Wissenschaftler an, dass die Lösungen finden dafür, dass wir das Wetter oder das Klima, also es gibt ja dieses Geoengineering zum Beispiel, wir müssen jetzt da, dann können wir das alles in den Griff kriegen, so. Mhm. Aber mir fehlt manchmal auch so ein bisschen die Demut. Also ich bin schon Team, wir sollten uns mehr als Teil der Natur sehen und nicht so als Beherrscher der Natur. Und das ist, kommt mir alles bei den Griechen so ein bisschen demütiger, aber also das ist, da glaube ich, die komplette Sichtweise von den Griechen ist so ein bisschen, wir sind mehr, es ist alles eins. Hier ist die Natur, hier ist der Mensch, hier sind die Götter, das ist alles irgendwie so zusammen und es ist nicht so.
Absolut, ja. Ich meine, jetzt hast du da ein sehr weites Fass aufgemacht. Ich fange mal jetzt hier bei den Griechen kurz an. Also die hatten natürlich nicht die technischen Möglichkeiten wie wir heute, aber die haben das schon auch gesehen, dass es einen Widerstreit zwischen Kunst oder Technik, ich nehme das jetzt mal beides in einen Begriff, und der Natur gibt. Und dass die natürlich auch abhängig von der Natur sind. Den Begriff Demut finde ich jetzt schwierig, weil der hat wieder so einen christlichen Beiklang, aber ich sage mal einfach Respekt vor der Natur, auch ein Mitdenken vielleicht mit der Natur, weil ja, gerade auch heute, wir städtisch geprägten Menschen, wir denken, wir seien unabhängig, aber eigentlich hängen wir genau von diesen Grundlagen ab.
Wir denken, das Gemüse kommt aus dem Edeka halt.
Genau, genau. Aber die Weltmarktpreise, ich meine, in Europa können wir die irgendwie ausgleichen, dann zahlen wir halt 20 Cent mehr oder so, das geht noch. Aber was das eigentlich für ganz viele Millionen Menschen irgendwo in Südamerika bedeutet, dass da Avocados angebaut werden. Ja. Okay, ist, glaube ich, ein weites Thema. Kurz zu den Griechen, du hast vollkommen recht, die haben das sogar als Frevel angesehen, wenn man Naturgewalten herausgefordert hat. Der Fachbegriff dafür ist dann die Hybris.
Ah.
Es gibt zum Beispiel die schöne Anekdote, ich habe gerade schon die Perserkriege erwähnt. Also ganz kurz, die Perser, die persischen Könige wollten expandieren, wollten ihr Reich vergrößern und dann dachten sie sich irgendwann, sie unterwerfen jetzt diese kleinen griechischen Poleis, diese Städte da irgendwo am Rand, da im Mittelmeer. Und die haben einfach gesagt, nö. Und das hat der Großkönig der Perser nicht mit sich machen lassen. Und dann gibt es diese schöne Anekdote, er zieht dann mit seinem Heer über den Bosporus, also heutige in der Nähe von Istanbul, von Asien nach Europa. Und der Xerxes, hieß dieser König, der hat dann, weil er so ein großes Heer hatte, der musste das ja irgendwie rüberkriegen, hat so eine Schiffsbrücke bauen lassen über mehrere Kilometer. Also hat die Schiffe aneinander gebunden, damit dann darüber eine Brücke gelegt werden kann und seine Soldaten da quasi rüberlaufen.
Okay.
Und das wird bei dem Geschichtsschreiber Herodot, den wir auch schon kurz erwähnt hatten, beschrieben. Und zwar das erste Mal, als er diese Schiffsbrücke baut, wühlt sich das Meer auf. Es gibt einen Sturm, also Poseidon.
Poseidon greift ein.
Ja, greift ein und diese Schiffsbrücke wird zerstört. Und eigentlich hätte jetzt jeder vernünftige Mensch, der dann, nehmen wir mal den Begriff Demut vor der Natur hätte oder vor den Göttern hätte gesagt, oh, das war ein Zeichen der Götter. Xerxes, der Vermessene in seiner Hybris, lässt das Meer auspeitschen mit Peitschen und Ketten.
Okay.
Und das beschreibt Herodot sehr ausführlich und das kann man eben auch so deuten, dass darin dann die Kritik lag, naja, das war vielleicht einer der Gründe, warum sich Xerxes gegen die Götter vergangen hat und deswegen die Griechen auch nicht unterwerfen konnte.
Ah.
Weil die Naturmächte und die Götter dann ihm quasi seinen historischen Sieg verwehrt haben.
Ach so, aber er hat trotzdem irgendwie drüber geschafft.
Er hat dann noch eine zweite Brücke bauen lassen und hat sein Heer rübergebracht.
Nee, gut, dann finde ich nämlich, weil ich habe gedacht, das wäre eigentlich ja blöd, wenn er es dann danach schafft, weil dann wäre die Message aus meiner Sicht.
Nee, aber er verliert halt den Krieg letztendlich. Ja, ja, okay. Ne? Und es wird eben, weil er das Meer hat auspeitschen lassen. Und das Meer ist ein Gott, das ist Poseidon. Und sich so mit Göttern anzulegen, endet halt in diesem Gedanken dann schlecht. Und ja, vielleicht wäre das auch eine aktuelle Interpretation, dass man sagt, okay, dieser Klimawandel, wie auch immer, was wir mit der Umwelt auf jeden Fall machen, natürlich müssen wir irgendwie gucken, dass wir unser Gemüse anbauen und überleben, aber manchmal gehen wir vielleicht doch einen Schritt zu weit und zerstören die Erde so weit, dass es dann irgendwann wieder auf uns zurückschlägt
mit den negativen Folgen. Also mit diesem Opfern, ich bin da schon auch naturwissenschaftlich genug, um, ich glaube jetzt nicht daran, dass wenn ich jetzt da einen Huhn verbrenne, dass dann der Hurricane aufhört.
Das wäre Voodoo.
Ja, aber andererseits könnte es schon funktionieren, weil wenn ich dadurch, dass ich das Huhn verbrenne, irgendwie auch mein Mindset ändere, keine Ahnung, dass wir dadurch irgendwie uns Sachen bewusst werden. Also solche Sachen können schon auch immer indirekt wirken, finde ich. So vielleicht nicht so konkret, da ist auch wieder die Frage, was ist jetzt die Kausalität so? Ist es jetzt, hört der Hurricane auf, weil wir das Huhn verbrannt haben? Oder ist es, weil wir das Huhn verbrannt haben, ändern wir irgendwie komplett, was weiß ich was, machen Deindustrialisierung und dann 1000 Schritte und dann, also.
Vielleicht machen wir das ja so, wenn bei Erdgas- oder Erdölquellen das verbrannt wird, wenn es rauskommt, weil der Erdgaspreis gerade das nicht hergibt, dass zu viel gefördert wird. Das ist
ein Opfer auch.
Das ist ein Opfer, genau.
Ja,
Moderne Form des Opfers.
Ich finde eigentlich Opfer auch noch so ein interessantes Thema. Ich weiß nicht, wie viel man dazu reden kann, aber so, dass man irgendwas opfert, ja, im Prinzip gibt es sowas wie. Eigentlich gibt es doch vielleicht die Spende so eine Art modernes Opfer. So. Das ist
ja, ich glaube, das ist zu schwach. Ich glaube, das ist zu schwach. Aber ich glaube, das Opfer, das gibt es ja für alle Götter. Jetzt gehen wir mal wieder zurück zu unseren zwei Göttern. Also wir hatten Athene und Poseidon, die eben auch um diese Schirmherrschaft der Stadt Athen kämpfen. Und wir haben am Anfang schon darauf angesprochen, die beiden unterscheiden sich in gewisser Weise. Poseidon als ungebundene Naturgewalt, der auch oft sehr intuitiv reagiert, und die Athene als Kopfgeburt, die eben dann ihre Technik anwendet, überlegt, für Weisheit steht und damit eben vielleicht auch Naturgewalten überwinden kann. Und am deutlichsten zeigt sich das eigentlich in dem Mythos des Odysseus,
ja,
in der Odyssee. Odysseus will nach Hause segeln und muss dann jahrelang über die Meere irren, begegnet da unzähligen Abenteuern, und er hat einen großen Feind und eine große Freundin. Ja. Der große Feind ist Poseidon, ja, der ihm immer wieder seine Schiffe zerstört, seine Mannschaften dem Tod preisgibt, und er gerade, also Odysseus selber gerade noch so überlebt, bis er dann irgendwann nach Ithaka nach Hause kommt. Und seine große Beschützerin und Freundin ist die Athene, weil Odysseus ist ja auch der Listige oder der Listenreiche, also der schafft es quasi durch, man könnte jetzt, sind wir wieder beim Thema Fortschritt oder nicht, ja, durch die Vernunft schafft er es tatsächlich, die Naturgewalten um sich herum zu bändigen und zumindest mal zu überwinden.
Die Athene gibt auch, meine ich, Perseus auch irgendein Gegenstand, oder? War das nicht so? Oder gibt es ja Odysseus? Die hilft manchmal auch konkret, dass sie ihm irgendwas in die, ein Objekt gibt, mit das ihm hilft.
Genau, Perseus ist auch noch so ein interessanter Aspekt. Der Perseus bringt ja die Medusa um.
Ja.
Und die Medusa ist ja eigentlich eine ehemals eine Person, die von Poseidon im Tempel der Athene vergewaltigt wurde.
Ah, ich wollte darauf auch noch, dass der ja auch so wieder Zeus bisschen rum. Der hat auch viele Nachkommen auf jeden Fall.
Genau, ja, genau. Der Poseidon ähnelt seinem Bruder Zeus total.
Ja.
Der ist auch so ein sehr
Lüstling wie du.
genau. Da gibt es ja auch noch die ganzen Okeaniden und Nereiden, diese ganzen Nymphen oder also Meeresnymphen. Das ist dann wahrscheinlich so das Vorbild für das ganze Seemannsgarn zusammen mit dem Triton, wo dann später die Jungfrau Ariel rauskommt.
Ach so, stimmt. Ja, Triton ist der Vater von Ariel, oder?
Stimmt, ja, im Disney-Film.
Im Disney-Film ist der.
Und auf jeden Fall, genau, dem Perseus hilft sie auch. Und der Perseus tötet dann wiederum die Medusa. Die wird dann ja...
Und der tötet nochmal irgend so ein Monster, das Poseidon geschickt hat. Der rettet doch da, wen rettet er am Felsen? Da
redet man die Andromache.
Und die wird ja von irgendeinem Meeresungeheuer bedroht.
Genau.
Also ist auch irgendwie wie so ein Konflikt zwischen Athene und, also ja, einfach der Konflikt zwischen Vernunft und Natur irgendwie.
Könnte man fast ja, sagen. so ein bisschen, genau. Und dieses Haupt der Medusa, deren Blick ja alle versteinern lässt,
ja,
also die Athene gibt ihm dann noch diesen polierten Schild, in dem sich alles spiegeln kann, sodass er quasi es schafft, dass die Medusa sich selber angucken muss und dann selber zu Stein erstarrt.
Ja.
Und dann kann er sie ja erst besiegen dadurch. Und dann schneidet ihr das Haupt ab und bringt es der Athene zurück. Und seitdem trägt die Athene dieses Medusenhaupt da auch noch auf ihrem
Panzer. Genau, mir ist jetzt gerade noch eins eingefallen. Und zwar, dass die Athene war, glaube ich, auch mit Prometheus befreundet so ein bisschen. So irgendwie, da gab es was, dass Prometheus ja den Menschen die Weisheit bringt. So. Und das war, also weil... Prometheus ist ja auch so ein, das ist übrigens das, worüber wir das nächste Mal reden, Prometheus ist nämlich auch eine Art Trickster-Gott. Also wenn man über Trickster redet, also wir haben noch über Hermes dann reden, Hermes ist auch ein Trickster und Prometheus ist auch so ein Trickster, der so ein bisschen klug ist und raffiniert und dann den Menschen eben, der bringt ja den Menschen die Weisheit. Und das ist so ein bisschen die Connection zwischen Athene und Prometheus. Athene ist die Göttin der Weisheit und der Prometheus bringt den auch, wir haben es jetzt gerade mit Fortschritt, der bringt den das Licht eben so, und da gibt es auch so Geschichten scheinbar, dass die vielleicht doch die Athene ihn darum gebeten hat oder so. Ich weiß es, ich bin mir nicht mehr sicher, aber da gibt es auf jeden Fall eine Connection.
Okay. Ich glaube, der Prometheus ist so ein, vielleicht fast so ein Vorläufer der Athene, der eben den Menschen so die eben das Licht bringt, dann durch die Pandora aber auch gleichzeitig denen was Schlechtes wieder tut, und die Athene kommt dann später. Die ist ja mehr für spätere Entwicklungen der Menschheit zuständig, wie zum Beispiel, du hast schon das Weben angesprochen, die Kriegskunst und so weiter. Also vielleicht ist es auch historisch so gewachsen, dass der Prometheus so eine Urgottheit ist und die Athene dann mehr für etwas entwickeltere Zivilisationen zuständig.
Ich finde übrigens die Athene irgendwie schon ein bisschen sympathisch, muss ich sagen, was ich irgendwie interessant finde. Also ich lerne ja auch über mich viel hier, weil ja Weisheit ist ja erstmal, finde ich ja erstmal was sehr Tolles. Ich finde jetzt Fortschritt vielleicht nicht unbedingt, keine Ahnung. Aber die ist so irgendwie, mir kommt die, von dem, was wir so geredet haben, so souverän vor, so stark und so ein bisschen die letzte, weißt du, Zeus, den kannst du eigentlich leicht verarschen. Ja. Da stelle ich dem einfach eine schöne Frau hin und dann macht er alles quasi. Und Poseidon auch so ein bisschen. Und ich hätte, glaube ich, fast lieber Zeus als Feind als Athene, weil die ist, na, die ist einfach so ein bisschen klug und stark. Also ich finde die schon. Ja. Und deswegen hätte ich auch schon eine Position verdient und zur Fußballmannschaft. Also ich würde die schon so ein bisschen, vielleicht, bin mir nicht ganz sicher, aber so defensives Mittelfeld, so die Fäden zusammenhalten, so, das wäre schon für mich so eine Idee. Aber.
Okay, ja, da die Folge machen wir noch, genau, ja, genau, wenn wir alle zusammen haben.
Das denke ich gerade irgendwie so ein bisschen, weil.
Ja.
Okay, haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade schon so ein bisschen am. Ich merke, dass wir viel angesprochen haben.
Genau. Ich meine, es gibt ganz viele kleinere Mythen drumherum. Man könnte noch das mit dem Weben nochmal ausführen. Da gibt es diesen Wettstreit mit der Arachne, die dann die Athene herausfordert. Hier auch Hybris. Und dann wird die Athene so wütend, weil die Arachne wirklich auch gut weben kann, aber die Athene natürlich noch besser, dass sie dann die Arachne in eine Spinne verwandelt.
Das ist auch spannend, weil auch diese Geschichten mit der Frau, die spinnt, das, also Spinnen im Sinne von nicht verrückt sein, das gibt es auch in sehr vielen, vielen Kulturen.
Das gibt es auch in der nordischen Mythologie mit dem Weben, oder?
Das bin ich mir gerade gar nicht sicher. Das kann sein, aber ich kenne es auch so aus so nordafrikanischen, gibt es nordamerikanischen. In Afrika gibt es das auch, aber es gibt es auch, das gibt es immer wieder. Es gibt so, das muss ich aber nochmal nachlesen. Es gibt irgendwo, dass das so die höchste Göttin ist, so eine Spinnengöttin, die webt auch. Da gibt es so einen Felsen nach der und so. Das ist, also das, ich finde das, da habe ich auch ganz viel schon fürs nächste Mal mehr mit Archetypen und so weiter.
Und die Frau vom Odysseus, die Penelope, die trennt ja auch jede Nacht immer ihren gewebten Teppich auf. Weil sie versprochen hat, wenn der fertig ist, dann heiratet sie jemand anderen. Und, aber sie wartet ja 20 Jahre, bis ihr Ehemann Odysseus zurückkehrt. Da haben wir wieder so ein Webmotiv.
Gut, ich glaube jetzt für heute ist, jetzt machen wir nicht nochmal 12 Fässer auf, sondern wenn, dann machen wir einfach nur ein helles auf. Und das würde erstmal genug. Meinst, heute kochen wir was mit Nudeln?
Heute gibt es ganz simpel Pasta alla norma.
Perfetto.
Sehr gut.
Das ist mit Aubergine.
Genau. Und Ricotta.
Alles klar.
Sizilianisches Original ist mit Ricotta.
Okay, das wusste ich nicht.
Gut.